Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 11. Mai 2015. Heute geht's bei uns um Folgendes. Wer streikt, riskiert die Entlassung. In Freiburg wollen die Behörden um jeden Preis privatisieren durchboxen. Und Spitalalltag im jüngsten Land der Welt, in einer der ärmsten Regionen der Welt. Pflegefachfrau Ursula Feutz spricht im Talk über ihren Einsatz im Südsudan. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die Berner Reitschule ruft ihre Grundsätze in Erinnerung. Zum Auftakt der Kampagne No Deal Area hat sie am Samstagabend das große Tor erst um Mitternacht geöffnet. Damit setzte sie ein erstes Zeichen, dass sie Handel und Konsum von harten Drogen nicht dulde und die damit einhergehende Gewalt als nicht tragbar erachte. Ab Mittwoch sind zahlreiche Aktionen geplant zur Belebung des Vorplatzes. Mehr dazu hören Sie morgen im Rabe Info. Mazedonien droht im Chaos zu versinken. Beim gestrigen Gewaltausbruch in Kumanovo sind laut Behördenangaben 8 Polizisten und 14 Bewaffnete getötet worden. Kumanovo liegt an der Grenze zu Serbien und Kosovo. Wie in Mazedonien insgesamt gehört ein Drittel der Bevölkerung von Kumanovo der albanischen Minderheit an. Die Hintergründe des Gewaltausbruchs sind unklar. Lucia Vasella hat die Details.
In der Nacht zum Sonntag verschanzten sich zwischen 30 und 50 Uniformierte in einem Außenquartier von Kumanovo. Daraufhin nahm die mazedonische Spezialpolizei mit Schützenpanzern einen langwierigen Straßenkampf auf. Am Sonntagnachmittag dann sind die Kämpfe abgeflaut. Die Terroristen seien neutralisiert, hieß es aus dem mazedonischen Innenministerium. Bei den Bewaffneten handelte es sich angeblich um eine ethnisch-albanische Guerilla aus dem Kosovo, die zur UÇK der Nationalen Befreiungsarmee gehörte. Viele Beobachter zweifeln aber an dieser offiziellen Version der mazedonischen Regierung. Sie glauben, dass die Gefechte inszeniert sind, um den ethnischen Konflikt zwischen der mazedonischen Mehrheitsbevölkerung und der albanischen Minderheit zu schüren und damit von den aktuellen politischen und sozialen Prozessen im Land abzulenken. Seit Monaten protestieren tausende Bürgerinnen und Bürger, Mazedonierinnen und Albaner gegen die nationalkonservative Regierung um Ministerpräsident Nikola Gruevski und fordert deren Rücktritt. Dies, nachdem die Opposition seit Monaten tröpfchenweise Abhörprotokolle veröffentlicht, welche die korrupte und machtmissbrauchende Herrschaftspraxis der Regierung zeigt. Ob die jüngsten Gewaltausbrüche in Kumanovo es schaffen, die Protestbewegung in Mazedonien zu zersetzen, wird sich bald zeigen. Denn bereits vor den Vorfällen vom Wochenende waren für den kommenden Sonntag, 17. Mai, neue Proteste angekündigt.
Bei den Präsidentschaftswahlen in Polen zeichnet sich eine Überraschung ab. Nach jüngsten Prognosen hat der rechtskonservative Herausforderer Duda die Nase vorn. Monatelang galt Amtsinhaber Komorowski als klarer Favorit. In den Umfragen lag er weit vorn. Jetzt hat ihn Duda auf den zweiten Platz verbannt. Duda versprach im Wahlkampf Steuervorteile für Familien und Geringverdienende und kritisierte die künstliche Befruchtung und die EU-Konvention zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Da wohl keiner der beiden mehr als 50% der Stimmen erhält, kommt es in 2 Wochen zur Stichwahl. Folter, Entführungen und Vergewaltigungen. In Libyen ist das für viele Flüchtlinge und MigrantInnen Alltag. Bewaffnete Gruppen und Schlepperbanden machen den Flüchtlingen das Leben zur Hölle, schreibt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in ihrem heute veröffentlichten Bericht. Dabei nimmt sie auch die EU in die Pflicht. Amnesty kritisiert den Plan der EU-Länder, Schlepperboote zu zerstören. Wenn die EU ihre Pläne umsetze, säßen die Flüchtlinge vollends in der Falle, so Amnesty. Ägypten und Tunesien beginnen ihre Grenzen zu schließen. Da bleibe den Flüchtlingen keine andere Wahl, als den gefährlichen Weg übers Mittelmeer zu nehmen. Heute plant die EU mit dem UNO-Sicherheitsrat über die Zerstörung von Schlepperbooten zu diskutieren. Zum Wetter. Morgen Dienstag und am Mittwoch bleibt es trotz Schleierwolken ziemlich sonnig bei 26 bis 28 Grad. Mittwochabend gibt es vereinzelt Schauer und Gewitter. Donnerstag dann ist es wieder stark bewölkt mit teils Regen und schwülwarm bei 24 Grad.
Rabe Info.
Der Kanton Freiburg sorgt mit Privatisierungen für Unruhe bei den Arbeitnehmenden. In den letzten Monaten kam es zu mehreren Streiks. Im März streikten die Angestellten der Psychiatriewäscherei eine Woche lang, um die Auslagerung der Wäscherei zu verhindern. Kurz darauf wehrten sich die Angestellten der Kinderkrippe im Kantonsspital. Ende Januar erfuhren sie von den Privatisierungsplänen und nach erfolglosen Gesprächen mit der Spitaldirektion haben auch sie gestreikt. Die Reaktion kam postwendend. Der Freiburger Staatsrat erklärte den Streik als unzulässig und lieferte der Spitaldirektion damit einen Steilpass, um die Leiterin der Krippe zu entlassen. Auch sie hatte sich am Streik beteiligt. Dagegen demonstrierten vor einer Woche in Freiburg rund 150 Personen. Philippe Blanc war vor Ort und hat mit Gaëtan Zurkinden gesprochen. Zurkinden ist Regionalsekretär bei der Gewerkschaft VPOD und unterstützt die Streikenden.
Ja, die Demonstration ist gerade zu Ende gegangen. Wie ist die Mobilisierung gelungen?
Die Beteiligung war nicht schlecht. Es kamen ca. 200 Personen. Das zeigt, dass viele Leute mit der Entlassung und der Privatisierung der Krippe nicht einverstanden sind.
Die Demonstration richtet sich gegen die geplante Entlassung einer der Streikenden einer Kinderkrippe. Weshalb wurde in der Kinderkrippe denn gestreikt?
Die Leitung des Kantonsspitals hat entschieden, die Krippe zu privatisieren. Privatisieren heißt, dass die Qualität der erbrachten Leistungen zurückgehen wird.
Was bedeutet das konkret?
Derzeit befindet sich die Krippe im Spital selber und ist voll auf die Bedürfnisse des Pflegepersonals ausgerichtet. Das zeigen zum Beispiel die Öffnungszeiten. Die Eltern haben auch die Möglichkeit, rasch vor Ort zu sein, falls was mit dem Kind wäre.
Die öffentliche Krippe im Spital würde also geschlossen und das Personal des Spitals müsste eine Krippe außerhalb finden.
Da es in Zukunft eine private Krippe sein wird, werden sich Rentabilitätsfragen stellen. Das heißt, meist weniger Personal und eine Einschränkung der Dienstleistungen. Und ja, die Krippe wird außerhalb des Spitals sein. All das bedeutet mehr Schwierigkeiten, das Familien- und Berufsleben aufeinander abzustimmen.
Haben die Angestellten der Krippe denn eigentlich vor dem Streik bereits Schritte unternommen?
Als die Privatisierung Ende Januar bekannt wurde, haben die Angestellten direkt mit unserer Gewerkschaft, dem VPOD, Kontakt aufgenommen. Alle waren gegen den Leistungsabbau und die schlechteren Arbeitsbedingungen. Wir haben also versucht, mit der Leitung zu sprechen, mussten aber rasch feststellen, dass diese von unseren Vorschlägen nichts hielten und an der Privatisierung festhielten. Ab einem gewissen Punkt war der Streik das einzige Mittel, um der Stimme des Personals Gehör zu verschaffen.
Bisher gab es weder seitens der Leitung des Kantonsspitals noch seitens der Kantonsregierung positive Reaktionen. Hat der Streik also nichts genützt?
Die Behörden wählten einen repressiven Weg. Sie wollten nicht auf uns eingehen. Das hat die betroffenen Angestellten stark verunsichert. Dann wurde auch noch die Teamleiterin der Krippe entlassen. In der Tat gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass die Behörden auf unsere Forderungen eingehen wollen.
Donc effectivement, pour l'instant, disons qu'il n'y a pas de volonté, en tout cas des autorités, d'entrer en matière.
Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Entlassung von Odile Claire ist, dass der Staatsrat den Streik als nicht zulässig erklärt. Wie kam er zu diesem Schluss? Immerhin habt ihr das Gespräch gesucht, zum einen und zum anderen betrifft ja der Streik ganz klar die Arbeitsbedingungen. Wie argumentiert der Staatsrat?
Normalement, il ne devrait pas avoir de déclaration telle que celle qu'on a entendue du Conseil d'État. Quel est leur argument?
Disons, on est dans un canton où le Conseil d'État estime.
Nun, wir befinden uns offenbar in einem Kanton, wo der Staatsrat denkt, dass Streiken illegal sei. Er stützt sich dabei auf einen Artikel im Staatspersonalgesetz. Das Problem ist, dass dieser Artikel nicht im Einklang mit der Bundesverfassung ist. Dort ist das Streikrecht verankert. Obwohl der kantonale Artikel nicht verfassungskonform ist, ist er für den Staatsrat wichtig, um Streikbewegungen zu zerschlagen. Deshalb wurden auch alle unter Druck gesetzt. Man drohte ihnen schriftlich mit der Entlassung, falls sie erneut streiken würden. An Odile wollen die Vorgesetzten ganz klar ein Exempel statuieren. Sie sagen, als Teamleiterin hätte sie sich loyaler verhalten sollen als die anderen.
Heute fand eine Demonstration statt. Wie sind die nächsten Schritte in diesem Arbeitskampf?
Mit dieser Demonstration haben wir uns an die Leitung des Kantonsspitals und an den Staatsrat gerichtet. Der Ball ist nun bei Ihnen. Falls Sie nicht korrekt reagieren, müssen wir uns erneut mobilisieren und weiter Druck aufbauen.
Es gibt es auch rechtliche Wege, die begangen werden können?
Nein, nicht direkt. Es ist nun eine politische Angelegenheit. Auf der einen Seite die Behörden, die behaupten, der Streik sei illegal, auf der anderen die Gewerkschaft, die das Streikrecht der Angestellten verteidigt. Aber klar, falls die Entlassung durchgesetzt werden sollte, bestehen für Odile juristische Rekursmöglichkeiten. Solche Verfahren dauern allerdings lange und sie könnte dabei vieles verlieren.
Disons que tout doit être fait pour éviter son licenciement parce que c'est des démarches qui sont longues et elle perdrait beaucoup dans l'affaire.
Gaëtan Zurkinden ist Regionalsekretär bei der Gewerkschaft VPOD in Freiburg. Mehr zum Thema Streiken in der Schweiz erfahren Sie im Morgen Polyphon. Die Rabe-Schwerpunktsendung berichtet ab 17 Uhr über Möglichkeiten, Schwierigkeiten und Perspektiven von Streiks in der Schweiz.
Rabe-Info.
Der Südsudan ist das jüngste international anerkannte Land der Welt und es gilt als eines der ärmsten Länder überhaupt. Der Südsudan im Herzen Afrikas erlangte 2011 die Unabhängigkeit nach jahrelangem Bürgerkrieg. Die bewaffneten Konflikte aber zwischen verfeindeten Bevölkerungsgruppen gehen weiter. Ständig drohen dem Land Hungersnöte. Zehntausende Menschen sind im Land selber auf der Flucht. Damit ein funktionierender Staat aufgebaut werden kann, ist der Südsudan auf internationale Organisationen angewiesen, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen. Ursula Feutz, Pflegefachfrau aus Bern, ist regelmäßig für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Sie war im westafrikanischen Niger und arbeitete im Irak. Soeben ist sie von einem mehrmonatigen Einsatz im Südsudan zurückgekehrt. Heute ist sie Gast bei uns im Talk. Michael Spahr fragte sie, ob die Arbeit im Südsudan gefährlich sei.
Nein, ich selber hatte super Bedingungen beim Einsatz, wenn ich jetzt vergleiche mit meinem letzten Einsatz im Irak. Es ist so, dass Ärzte ohne Grenzen im Südsudan ganz viele verschiedene Projekte hat. Ich selber war jetzt in einer sehr stabilen Region in Agok. Ich durfte zum Beispiel den Compound, das dort, wo wir gearbeitet haben und gelebt haben, auch verlassen. Es gab da keine strengeren Sicherheitsvorschriften.
Wie ist denn dort so die Situation? Warum braucht es auch jemand wie Sie von Ärzte, Ärztinnen ohne Grenzen, die dorthin gehen?
Durch den Krieg ist einfach keine Infrastruktur vorhanden. Jetzt in dieser Region, wo ich war, hat es die normalen Dörfer, die dort seit jeher sind, aber auch viele Flüchtlinge, die dazugekommen sind. Es gab von der Regierung her so eine Stelle, wo ambulante Behandlungen möglich war, aber es gab kein Spital. Also das einzige Spital in dieser Region wird von Ärzte ohne Grenzen komplett geführt. Und wenn jetzt Ärzte ohne Grenzen dort nicht wäre, es gäbe kein Spital, es gäbe keine Möglichkeiten zur Gesundheitsversorgung, außer eben ganz, ganz basic.
Es gibt Gebiete, wo Bürgerkrieg herrscht. Es gab in den letzten Monaten schwere Unruhen mit vielen tausend Toten. Haben Sie davon etwas mitgekriegt?
Wir wurden immer wieder informiert natürlich über die Lage im ganzen Land, in der Region, von unserem Projektleiter. Das heißt, wir wussten, was passiert, aber es hat uns direkt nicht betroffen. Es hatte keine Konsequenzen für meine Arbeit. Wir konnten ganz normal weiterarbeiten. Aber von dem her war es für mich schon etwas Besonderes, dass ich so gut arbeiten konnte, ob schon in anderen Landesteilen Bürgerkrieg herrscht.
Sie arbeiteten dort in einem Spital, das von Médecins Sans Frontières betrieben wird, eigentlich also so eine Art abgeschlossene Insel auch in einem sehr unruhigen Land. Ist man dort, wenn man dort ist, einfach so eingeschlossen oder haben Sie sich auch rundherum bewegt, sind vielleicht auch ein bisschen gereist im Südsudan?
Reisen ist ganz klar nicht möglich, obschon ich erstaunlicherweise vor meinem Einsatz einen Reiseführer gefunden habe. Also theoretisch ja, wird das angepriesen, ist aber natürlich jetzt von Ärzte ohne Grenzen her nicht erlaubt. Die einzige Erlaubnis, die wir hatten, um quasi unser Krankenhaus, das Areal zu verlassen, war, um auf den Markt zu gehen. Das war erlaubt unter gewissen Bedingungen. Man musste zu zweit sein, es ging nur zu gewissen Zeiten. Aber im Vergleich zu meinen bisherigen Einsätzen konnte ich circa alle 2 Wochen konnte ich auf den Markt gehen und ich konnte die Einheimischen dort treffen. Und da kam so etwas auf, wie ich es vielleicht sonst auf Reisen erlebe, dass ich sehen kann, wie leben die Einheimischen. Und das habe ich sehr, sehr genossen.
Sie waren in der Geburtsklinik aktiv. Dort haben Sie sicher auch viele Leute getroffen, Familien kennengelernt. Wie war der Austausch so? Kann man sich da unterhalten? Erzählen Ihnen die Leute, was sie so erleben? Gibt es Übersetzer, Übersetzerinnen, die Ihnen auch Gespräche übersetzen, die nicht rein gesundheitlicher Natur sind?
Ganz klar. Ich war immer auf Übersetzer angewiesen. Ich habe auf der Abteilung, wo ich gearbeitet habe, nur mit den Babys, mit 2 Pflegeassistentinnen zusammengearbeitet. Meistens konnten die recht gut Englisch. Es gab aber auch noch einen Übersetzer. Und da kamen dann schon ab und zu Gespräche zustande. Ich mag mich an eine Mutter erinnern, die war sehr lange bei uns. Die war sehr, sehr krank und ist dann noch lange mit dem Baby bei uns geblieben. Sie war eine Flüchtlingsfrau, eben aus dem unsicheren Gebiet und ist dann in diese Region, wo wir gearbeitet haben, geflüchtet. Die hatte eine sehr lustige Art und hat dann immer die ganze Abteilung unterhalten. Und ich habe dann einmal gefragt, ja, was redet die eigentlich da die ganze Zeit? Weil die ganze Abteilung hat ihr zugehört und dann meinten die Pflegeassistentinnen, ja, sie zählt gerade auf, was sie eigentlich alles besitzt in ihrem Haushalt. Und sie musste natürlich flüchten, sie hatte all diese Dinge nicht mehr und sie hat dann halt erzählt, was sie eigentlich alles besitzt, aber jetzt nicht mehr hat.
Wir sprechen über den Südsudan, das ist das neueste souveräne Land, das es auf diesem Planeten gibt. Was sind so die Gefühle, die Leute darüber haben? Wie erfahren sie das? Eben eine Spitalversorgung gibt es noch nicht vergleichbar mit hier, aber eben es gibt immerhin so ein Spital wie das von Médecins Sans Frontières, wo Sie gearbeitet haben.
Also das Personal hat sehr gelitten, die Armut war enorm. Das ist etwas, was man so im Alltag nicht unbedingt gemerkt hat, aber es gab immer wieder so Momente, wo es mir wie klar wurde, ui, diese Menschen, die leben immer noch in größter Armut. Es gab einmal eine Situation, da wurde es plötzlich sehr unruhig auf der Abteilung. Sie haben da das Personal untereinander fast ein bisschen gestritten. Dann habe ich gefragt, ja, was ist los? Ich hatte gedacht, vielleicht hat es mit mir was zu tun. Und dann war die Antwort, dass die UNO Flüchtlingshilfe oder Welternährungsprogramm hat irgendwie die Hilfe eingestellt für einen Moment. Es gab kein Getreide mehr. Und für diese Mütter dort, die dort auch gearbeitet haben, war das große Problem. Wir haben jetzt kein Getreide mehr, keine Unterstützung mehr. Und das war für sie dann das größte Problem in dem Moment und nicht unbedingt unsere Arbeit.
Gerade wegen den kriegerischen Auseinandersetzungen hat sich ja in Südsudan so eine Hungersnot ein bisschen angebahnt. Ist das passiert? Oder jetzt abgesehen davon, dass die UNO zeitweise Lieferungen eingestellt hat, oder konnten die Leute mehr oder weniger gut ernährt werden?
Ich kenne jetzt keine konkreten Zahlen. Tatsache ist aber, dass wir im Krankenhaus ganz klar eine Abteilung hatten für die untrainierten Kinder. Und die war meistens war die voll. Also das ist ganz klar ein großes Problem, ja.
Wie ist das, wenn Sie dort arbeiten? Sie sind Pflegefachfrau, nicht Ärztin oder Arzt. An so einem Ort übernimmt man da auch dann Aufgaben, die hier nur ein Arzt oder eine Ärztin machen dürfte.
Das kommt schon vor, ja. Die Situation war so vor Ort, dass es das Spital 150 Betten hatte. Und von der Ärzte-Situation, wir hatten zwar verglichen mit anderen Orten sicher genug Ärzte und trotzdem hatten die nicht immer Zeit, gerade zu kommen, wenn irgendein Problem da war. Und dann habe ich dann sehr oft halt wirklich selbstständig gehandelt. Ein typisches Beispiel, wenn ein Baby geboren wurde, wo man Probleme erwartete, wenn zum Beispiel die Geburt ziemlich verzögert war oder so. In der Schweiz wäre da immer ein Arzt dabei, wenn man Probleme erwartet. Oder wäre sicher innerhalb von 10 Sekunden wäre er da. Und das war dort nicht der Fall. Und dann habe ich sehr oft die erste Zeit, musste ich alleine managen. Und es kam dann vor, dass ich den Arzt gerufen habe und er kam dann vorbei, es war ein Einheimischer. Und der meinte dann, ja, ich habe jetzt gerade sehr viel zu tun, ja, mach du nur weiter, das kannst du schon.
Ursula Feutz, Sie waren für Médecins Sans Frontières, Ärzte, Ärztinnen ohne Grenzen im Südsudan und sind jetzt wieder zurück. Sie waren schon früher für diese Organisation unterwegs. Sie waren in Niger, Sie waren im Irak, jetzt im Südsudan. Ist es überall so ungefähr so ein bisschen das Gleiche, wenn man Ihren Aufgabenbereich, wenn man Ihr Umfeld, wo Sie dann arbeiten, anschauen, oder ist das jedes Mal so ein neues Abenteuer?
Es ist jedes Mal ganz, ganz anders, ja. Der Kontext ist anders, die Teams sind anders. Jetzt in Agok war das Team vor Ort, das vor Ort gelebt hat, waren 50 Leute. Also ich musste mit fast 50 anderen Leuten zusammenleben vor Ort. Im Irak waren wir ein Team von circa 6-7 Leuten. Also komplett anders. In Agok war es sehr schön, weil das Personal wirklich motiviert war zum Lernen. Also sie waren sehr interessiert, haben viele Fragen gestellt. Im Irak damals war das anders. Die Leute waren so besorgt um ihre Sicherheit, dass sie nicht unbedingt interessiert waren, etwas Neues zu lernen. Also das heißt dann, dass meine Tätigkeit jedes Mal komplett anders ist.
Jetzt sind Sie hier, erholen sich quasi wieder in einem guten Schweizer Spital. Wie sieht es aus in der Zukunft? Haben Sie schon den nächsten Einsatz im Auge?
Vorläufig habe ich vor, eine Zeit lang hier in der Schweiz zu sein, weil es mir sehr wichtig ist, dass ich auch hier arbeite, dass ich mit beiden Füßen gut hier auf Schweizer Boden bin. Aber ganz klar, ich möchte wieder auf Einsatz gehen. Das wird dann wahrscheinlich im 2016 einmal der Fall sein.
Und was motiviert Sie dazu?
Ganz viel. Ich liebe diese Einsätze. Ich liebe jetzt vor allem die Tätigkeit in der Neonatologie, also anderen Menschen die Versorgung von Neugeborenen und Frühgeborenen beizubringen, das zu vermitteln. Ich liebe die Arbeit im Ausland. Ich liebe andere Sprachen. Ich liebe das andere Klima, der humanitäre Einsatz, die Motivation daher.
Wie geht es eigentlich weiter noch? Jetzt waren Sie dort, Sie sind jetzt wieder hier. Es gibt wahrscheinlich Leute, die immer dort sind. Bleiben da auch Kontakte bestehen?
Absolut, absolut. Und gerade durch die heutige Technik mit WhatsApp, mit E-Mail und so weiter ist das mittlerweile kein Problem. Das heißt, ich bin mit mehreren Hebammen und einem Übersetzer vom Projekt immer noch im Kontakt. Frage ab und zu, wie es gerade geht, was ab drauf der Abteilung so läuft. Und ja, wer weiß, und es ergibt sich, und ich würde auch wieder dorthin zurückkehren.
Ursula Feutz ist Pflegefachfrau aus Bern. Soeben ist sie aus dem Südsudan zurückgekehrt von einem Einsatz für Ärzte ohne Grenzen.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen Dienstag um 11 Uhr. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Michael Spar, Lucia Vasella und Philippe Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht eine gute Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.